Ich lese uns heute weitere Verse aus dem 11. Kapitel des 1. Korintherbriefes, und zwar die Verse 23 bis 34. In diesem Abschnitt geht es um die Prüfung der Heiligkeit des Gottesdienstes. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Denn der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet einer auf den anderen. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das andere will ich ordnen, wenn ich komme. In diesem 11. Kapitel ging es ja um die Ordnungen. Die Ordnungen im Leben mit Gott, vor Gott, in seiner Gemeinde. Gemeinde baut sich ja nicht von selbst. Gemeinde kann nicht durch Menschen gebaut werden, sondern sie wird von dem gebaut, dem sie gehört. Das ist Gott in Jesus Christus. Er baut seine Gemeinde. Und er hat gesagt in Johannes 12, wenn ich erhöht werde von der Erde, dann will ich sie alle zu mir ziehen. Und zu anderen hat er wiederum gesagt, ihr könnt gar nicht zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht euch. Gott selbst baut seine Gemeinde. Nie die Menschen. Und weil Gott selbst die Gemeinde baut, gibt er auch selbst die Ordnungen für seinen Bau. Er bestimmt, wie sein Bau gestaltet sein soll, was darin geschehen soll, welche Aufgabe dieser sein Bau, die Gemeinde, in dieser Welt hat. Und so haben wir ja gelesen, dass es ein wenig Unordnung in der Gemeinde zu Korinth gab. Man hielt keinen Unterschied zwischen dem profanen und dem geistlichen Leben. Wenn man das Abendmahl halten wollte, dann brachte man Essen mit und machte daraus ein Essgelage. Aber nicht nur das, sondern der eine, der aß viel, der aß sein eigenes, der andere kam hungrig und hatte gar nichts. Man nahm sich noch nicht mal untereinander an. Und war dadurch auch gar nicht befähigt, wirklich den Inhalt des Herrenmahls zu erfassen und auch zu begehen. Man lebte christlich nebeneinander her und manchmal sogar gegeneinander. Und das Erstaunliche, was wir bisher schon im Korintherbrief gelesen haben, war dabei, dass es sich um eine Gemeinde handelte, die alle Voraussetzungen bekommen hatte, alle Gaben, um ein Haus Gottes sein zu können. Und nun wurde aus dem Haus Gottes der Ordnung ein Haus der Unordnung. Und deswegen musste der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist scharf strafen und zurechtweisen. Aber wir haben uns auch das letzte Mal gesagt, dass dieses Hartstrafen ganz gewiss nicht nur für die damals örtliche Gemeinde in Korinth galt, sondern zu jeder Zeit. Und wenn wir uns anschauen, wissen wir aus dem eigenen Leben, wir brauchen auch mal ein strenges Wort. Wir vertragen es einfach nicht, nur gestreichelt zu werden, sagte mir ein Familienvater kürzlich. Jetzt muss ich doch mal bekennen, dass ich mit der Faust auf den Tisch schlagen musste. Ja, warum denn? Ja, da gab's kein Einhalt zu gebieten. Die Gespräche uferten derartig aus, dass sie unangenehm wurden. Und dann musste ich doch mal mit der Faust auf den Tisch schlagen. Und ich sagte, dann war es sicher richtig und wichtig. Denn wir vertragen es nicht immer, nur umsorgt, um gestreichelt zu werden. Wir müssen auch mal Hiebe, geistliche Hiebe bekommen. Oder wie hat es manchmal ein Bruder ausgedrückt, mal geistlich übers Knie gelegt werden. Das brauchen wir. Und ich glaube, da schließt sich keiner aus. Denn weil wir nicht geneigt sind, vom Fleische her, den Weg des Herrn zu gehen. Unser Fleisch wehrt sich bis aufs Äußerste, will überhaupt nicht einen einzigen Schritt mit Jesus gehen, sondern so viel Abstand wie möglich von der Gegenwart des lebendigen Gottes suchen und darin sich dann verwirklichen. Das ist ja der Glaubenskampf, in dem wir stehen. Die Geschwister, die schon überwunden haben, die schon beim Herrn sind, sie führen diesen Glaubenskampf nicht mehr. Sie sind aus diesem Kampf herausgenommen. Sie sind jetzt nur noch in der Einseitigkeit zum Herrn, in der Geborgenheit. Nichts ist mehr da, was sie anfechten kann. Aber wir leben noch in der Welt der Anfechtungen. Und der Herr Jesus hat seine Gemeinde bewusst hier hineingestellt, hat gesagt, das tue ich, ich nehme euch nicht weg, sondern ihr sollt hier leben um meines Namens willen, durch meine Kraft. Ihr sollt meine Zeugen sein. Bevor ich jetzt auf den Text eingehe, ist es mir doch noch mein Herzensbedürfnis, kurz mal anzureißen, wie Gemeinde Jesu doch auch heute unter das Feuer genommen wird. Wir wissen ja, die Zeiten werden wirklich immer enger. Und wer nicht einseitig mit dem Herrn Jesus geht, der wird abdriften. Er wird einfach ins Abseits geschoben werden und wird nicht mehr zum Zeugnis von der Gnade kommen. Das wissen wir, aber wir wissen oftmals nicht, dass selbst auch aus den religiösen eigenen Reihen der Widerstand gegen das Wort Gottes immer größer wird. Hier wird zum Beispiel im Topic geschrieben, massiver Angriff auf alles, was christlich ist. Da werden drei Kategorien genannt. Die erste Kategorie, erste Front ist der Atheismus. Die atheistischen Denker in unserer Welt, auch in Europa, in Deutschland, sie sind immer mehr auf dem Vormarsch und sie kriegen Raum. Sie stehen mit ihren Büchern auf der Bestsellerliste. Das wird gekauft und gelesen, alles, was sie gegen Gott schreiben. Der wohl international prominenteste Krieger gegen Gott ist der britische Evolutionsbiologe Richard Dawkins. Er schrieb das vielbeachtete Buch Der Gotteswahn. Der Gotteswahn, die Leute sind ja wahnsinnig, die da von Gott reden. Dawkins träumt von einer Welt ohne Religion. Ohne Religion und glaubt, dass Religion Menschen immer zu Mördern macht. Ja, und so ein Buch wird natürlich toll gekauft. Kann man gar nicht alles lesen, was er hier, aber ich muss es euch einfach mal sagen, ihr müsst auch diese Worte ertragen. Gott bezeichnet er als Schwulenhasser, Kindsmörder und Sodomachosisten. Ja, Masochisten. Das schreibt er und die Leute kaufen das Buch und sind begeistert davon. Ja, und dann sind natürlich die Christen, das sind ja die letzten Leute. Und nicht so krass, daher kommt der französische Philosoph Michel Onfray dabei. Sein Buch, sagt er, wir brauchen keinen Gott. Stand monatelang auf der französischen Buchbestsellerliste. Und ein Engländer, der hat ein Buch geschrieben, anlehnend an Psalm 23, der Herr ist kein Hirte. Wir wissen, es heißt, der Herr ist ein Hirte und der Hirte. Der Herr ist kein Hirte. Ja, das soll doch keiner mehr glauben. Und ein Amerikaner schrieb ein Buch, Das Ende des Glaubens. Wir bewegen uns in der Zeit vom Ende des Glaubens. Eine andere Front, die sich breit macht, sind die Evolutionisten. Sie rücken gegen all diejenigen vor, die an die Schöpfung glauben und sie vertreten. So geriet zum Beispiel die hessische Kulturministerin Karin Wolf in die Kritik, weil sie dafür eintrat, neben der Evolutionstheorie auch die biblische Schöpfungslehre im Biologieunterricht behandeln zu lassen. In zahlreichen Beiträgen in den führenden Medien Deutschlands wurde daraufhin die Schöpfungslehre gnadenlos an die Wand gestellt und publizistisch einfach abgeschossen. Das brauchen wir nicht, das sind doch dumme Leute, die daran glauben. Und eine dritte Front, die gemacht wird, die kommt ja leider sogar auch aus dem, natürlich aus den Medien, aber zum Teil sogar aus der christlichen Welt. Die dritte Front der Gegner des Christentums beschäftigt sich speziell mit christlichen, meist evangelikalen Organisationen und Einzelpersonen und versucht, sie unglaubwürdig oder mundtot zu machen. So steht seit Jahren die evangelikale Studiengemeinschaft Wort und Wissen am Pranger. Im Frühjahr diesen Jahres verbreitete beispielsweise das Hamburger Magazin Stern Falschaussagen über die evolutionskritische Vereinigung und versuchte dadurch Wort und Wissen lächerlich zu machen. Mit welcher Brutalität mittlerweile gegen Christen, vor allem solche mit biblischer Ausrichtung, vorgegangen wird, demonstriert ein Beitrag von Robert Leicht in der Berliner Zeitung Der Tagesspiegel. Dort vergleicht er christliche Fundamentalisten mit islamischen Terroristen. Leicht ist nicht nur irgendwer, der das sagt, ja, so dass man sagt, na gut, das ist irgendeine Meinung, sondern von 1997 bis 2003 war er Ratsmitglied der Evangelischen Kirche in Deutschland. Seit 1999 ist er Präsident der Evangelischen Akademie zu Berlin und nebenher als politischer Korrespondent der Zeitung Die Zeit und der Tagesspiegel tätig. Und jetzt könnte man da noch vieles anreihen. Ja, das sind die, die an die Bibel glauben, werden Fundamentalisten genannt, sie werden gleichgesetzt mit islamischen Terroristen. Also ich sage das ja nur einfach, um mal einen Spiegel unserer Zeit zu geben und wie nötig es ist, auch das Wort, das der Apostel Paulus zu der korinthischen Gemeinde gesagt hat, zu beherzigen. In diesem Abschnitt heute wird ja besonders die Ordnung des Mahles des Herrn besprochen. Es wird deutlich gemacht, dass jeder Gottesdienst heilig ist und immer in Heiligkeit begangen werden muss. Gottesdienst, auch hier Abendmahl, ist nicht dem Menschen überlassen, in welcher Form er das feiern kann, ob er daraus ein Abendbrot macht oder ein geselliges Zusammensein. Gottesdienst ist nicht lustig, wie es ja Peter Hahnem einmal in einem Buch schrieb, Schluss mit lustig. Ja, das ist kein Gesellschaftsspiel, sondern es geht um Heiligkeit Gottes. Das will der Apostel Paulus den Korinthern auch sagen. Ihr seid davon abgewichen. Was ihr dort macht, ist nicht mehr Gottesdienst. Das ist einfach eine menschliche Zusammenkunft, die sich selbst streichelt und beweihräuchert, aber nicht Jesus im Mittelpunkt haben will. Gottesdienst muss heilig sein. Es soll das geistliche Leben mit Jesus Christus widerspiegeln. Und dieses geistliche Leben mit Jesus Christus muss unbedingt unterschieden werden von dem menschlichen Gemeinschaftsleben. Das menschliche Gemeinschaftsleben praktizierten die Korinther sehr stark. Sie machten das. Aber Paulus sagt, das ist nicht der Gottesdienst. Das müsst ihr unterscheiden. Gottesdienst ist was anderes. Im Dienst und Leben vor Gott werden nicht zuerst die Taten und die Handhabungen mancherlei Dinge geprüft, sondern immer die Gesinnung des Herzens. Immer die Gesinnung des Herzens. Die Gesinnung des Herzens aus dem neuen Leben im Heiligen Geist. Das prüft Gott. Äußerlich gesehen kann ja vieles sehr fromm aussehen, vielleicht auch in Korinth. Aber innerlich war die Gesinnung verkehrt. Sie kamen nicht mehr mit der Gesinnung zusammen, Jesus Christus allein zu ehren, sondern sie kamen als Christen zusammen, ein bisschen Gemeinschaft zu pflegen und verloren das Ziel aus den Augen. So muss also das Liebesmahl, das gemeinsame Essen einerlei Speise zum leiblichen Wohl von dem Herrenmahl, dem Abendmahl Jesu, zum geistlichen Wohl und geistlicher Gemeinschaft unterschieden werden. Der Herr schaut in das Inwendige des Menschen und handelt an dem Menschen nach dem, was er in ihm sieht. Er handelt nicht nach dem mit dem Menschen, was er äußerlich an dem Menschen sieht, sondern was innerlich ist. Äußerlich kann manches sehr in Ordnung sein, aber innerlich stimmt's nicht von der Gesinnung. Und danach handelt der Herr. Was vor unseren Augen, auch in der Gemeinde, verborgen ist, liegt vor Gott blank und offenbar. Sein Handeln, züchtigen, strafen, erziehen, und wir denken da auch gleich an die Worte, die der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist an Timotheus schrieb. Er sagt, halte an mit Lehren, drohe, strafe, züchtige. Ja, das sind so Worte, die sind klingen unangenehm, die möchte man in den neuen Übersetzungen etwas abschwächen, aber sie sind von göttlicher Natur. Und sie meinen genau, die Gemeinde soll ins Zentrum gerückt werden, nämlich zu dem hin, dem sie gehört, Jesus Christus. Also das Handeln Gottes in Jesus, das Züchtigen, Strafen, Erziehen sieht deshalb vor unseren Augen oft unverständlich aus. Wir kennen ja auch solche Aussagen. Warum muss gerade der das leiden? Oder die Schwester, die ist doch so dem Herrn hingegeben. Ja, was wissen wir denn? Was wissen wir denn? Es soll uns gesagt werden, wir sehen nur an, was vor Augen ist. Wir kennen das Herz nicht, aber Gott kennt es. Wir urteilen nur nach unserem äußeren Sehen. Aber Jesus schaut ins Herz. Matthäus 10, Vers 26 sagt er, es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde. Es ist nichts Heimliches da, das man nicht wissen werde. Oder denken wir auch an Hebräer 4, Vers 13, wo es ja heißt, dass vor Gottes Augen alles bloß und entdeckt ist. Nichts, niemand ist verborgen vor ihm, von dem reden wir. Und wenn Gott handelt, handelt er immer nach dem, was er sieht. Auch hier im Leben der Korinther, er sah in die Tiefen, er hörte nicht auf das Bekenntnis, er hörte nicht auf die, ich denke, dass die Geschwister damals auch Lieder gesungen haben mit frommem Inhalt. Er hörte nicht in erster Linie auf die Gebete, sondern er schaute die Herzen an. Er schaute tief hinein. Bist du in der Gesinnung des Erlöstseins mit mir? Und da stimmte vieles nicht. Der Herr prüft also die Haltung und Gesinnung des Gläubigen im Dienst vor ihm und im Miteinander seines Leibes. Er prüft also auch das Miteinander seines Leibes nach dem, was im Herzen ist. Paulus erklärt, was die Gemeinde im Einvernehmen miteinander tun soll vor dem Herrn und wie sie das Abendmahl recht feiern soll und was auch der Inhalt des Abendmahls ist. Er weist auf das letzte Passamahl hin, indem er auch zitiert, ich hab's von dem Herrn empfangen, und was der Herr da gesagt hat. Wann hat er es gesagt? Er hat es zur Zeit des Passamahles gesagt, dass das Volk Israel jedes Jahr feiern sollte und dass er mit seinen Jüngern, bevor er nach Gethsemane ging und dann ans Kreuz, gefeiert hat. Er saß mit ihnen zusammen zum Passamahl. Ein Lamm wurde geschlachtet, ein Lamm wurde zubereitet und gegessen. Matze wurde herausgeholt, nicht Brot allgemein, sondern ungesäuertes Brot, Matze, so nennen wir das, Matzot. und Wein wurde dazu getrunken, symbolisch auch für das Blut des Lammes, das an die Pfosten der israelischen Häuser in Ägypten gestrichen wurde. Er greift also diese Worte aus Matthäus 26 auf, Vers 26 und 28, wo der Herr Jesus sagt, da sie aßen, da nahm er das Brot, dankte und brach's und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Das tat er mitten im Passamahl, ja. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihn den und sprach, trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut des Neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, da ich es neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Das war also an diesem bewussten Abend. Das Passamahl ist ja eine Erinnerung an die Bewahrung vor dem Tod. Die Bewahrung vor dem Tod in Ägypten, als der Würgeengel von Gottes wegen durch Ägyptenland geschickt worden ist, alle Erstgeborenen unter den Menschen und den Tieren zu töten. Und damit dieser Tod an den Häusern der Gläubigen vorbeigehen konnte, sollte ein Lamm, ein unschuldiges Lamm, was vorher geprüft wird, wir können das lesen in 2. Mose 12, da wird es geschrieben, man musste genau prüfen, ob es ein reines, ein unschuldiges, ein fleckenloses Lamm ist, sollte geschlachtet werden und das Blut an die Pfosten des Hauses gestrichen werden. Dann ging der Würgeengel dort vorbei, das Haus der Gläubigen blieb verschont. Israel wurde verschont und zu einer neuen Gemeinschaft geführt, damals in Ägypten. Der Gemeinschaft mit Gott, mit dem Lebenden, vom Tod weggerissen. Am nächsten Tag zogen sie ja aus Ägypten, auf dem Wege, den Gott ihnen vorgezeichnet hat. Passe also eine Erinnerung an die Bewahrung vor dem Tod und das Geführtwerden in eine neue Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Erlösten vor dem Tod. Sie aßen gemeinsam in dieser Nacht das Lamm. Alle aßen sie von demselben Lamm. Ja, wir müssen uns das vergegenwärtigen, wenn der Apostel Paulus das jetzt der Gemeinde zu Korinth vorhält. Was ist denn da passiert? Was taten sie? Sie aßen von demselben Lamm. Sie pflegten Gemeinschaft mit dem Opfer. Mit dem Opfer, das für sie gegeben wurde, damit sie nicht getötet würden. Das Blut, Versöhnungszeichen an der Tür dieses gemeinsamen Opfers, was sie nun aßen, was sie zu sich nahmen, bewahrte das Volk vor dem Tod. Matze, ungesäuertes Brot, ist ja beim Passamahl gegessen worden und ein Sinnbild dafür, dass man aus der Welt der Sünde ausziehen soll. Denn gesäuertes Brot wäre unterwegs schimmlig und schlecht geworden. Darum sollten sie ungesäuertes Brot backen, was sich hält, was sie auf diesem Weg des Auszuges essen konnten. Ungesäuertes Brot, ein Bild für Reinheit. Sauerteig, immer ein Bild für Sünde. Darum sollten sie ungesäuertes Brot essen. Daran dachten auch die Jünger bei diesem Passamahl. Daran sollte die Gemeinde denken zu Korinth und immer da, dass es hier um den Auszug aus der Welt der Sünde ging und um die Wanderschaft mit Gott. Das ist auch so ein Akzent, den wir neu vielleicht aufnehmen. Nicht nur Auszug aus der Welt der Sünde, Israel sollte nicht nur aus Ägypten ausziehen, sondern mit Gott gemeinsam jetzt auf Wanderschaft gehen. Auf Wanderschaft gehen, auf dem vorgezeichneten Weg bis zum Berg Horeb, um an dem Ort, den Gott bestimmt hat, die Gaben Gottes zu empfangen. Und das spielt auch bei dem Abendmahl diese Rolle. Ihr sollt auswandern aus der Welt der Sünde und jetzt in Gemeinschaft mit Jesus Christus auf der Wanderschaft sein, zu dem Ort hin der absoluten Herrlichkeit der Ewigkeit, wo ihr die Fülle der verheißenen Gaben empfangt und schon ein Anteil hier auf Erden. Das sollten die Korinther auch neu verstanden haben. Wie Israel also am Berg Horeb die Gebote und alle göttlichen Anordnungen empfing, soll auch die Gemeinde Jesu aus der Lebensgemeinschaft mit dem Herrn die Gaben zum rechten Dienen und Handeln in dieser Welt empfangen. Das heißt, die Herzensgesinnung beim Herrenmahl soll diese Erwartungshaltung haben. Ich erwarte, Herr, im Verbund mit dir zu leben, beschenkt zu werden, damit ich auch wirklich dienen kann und als Christ leben kann. Ansonsten kann ich das ja gar nicht. Das Volk Israel wusste ja gar nicht, was richtig ist, bevor sie nicht die Gebote Gottes empfangen haben. Aber dazu mussten sie ausziehen aus dem Ägypten, der Welt der Sünde. Dazu mussten sie mit Gott in Gemeinschaft zum Berg Horeb gehen. Denn er war immer dabei mit der Wolkensäule und der Feuersäule. Er war immer dabei. Er wies den Weg, wo sie hingehen sollten, nämlich zum Berg Horeb. Und dort beschenkte er sie mit dem Maßstab. Und das Gleiche geschieht auch im Verbund mit Jesus Christus, dass wir Gaben empfangen sollen, die uns befähigen, in seinem Dienst zu stehen, im Dienst in der Gemeinde, im Dienst an der Welt. Zum Passa wurden ja auch immer 3 Becher Wein getrunken und beim letzten Becher nahm Jesus ja diesen Becher und sagte, trinkt alle jetzt daraus. Ihr müsst Gemeinschaft mit diesem Becher Wein, mit diesem Wein haben Sinnbild beim Passafest für die Erlösung. Sinnbild der Erlösung vom Tod, der ja als Folge, der Tod ist ja die Folge von Sünde für jeden Menschen. Wir lesen es in Römer 6, Vers 23, der Tod ist die Bezahlung für die Sünde, ist die Folge für die Sünde. Ohne alles widersprechen, da kommt keiner dran vorbei. Tod aufgrund der Sünde, ja? Aber dieses Blut, dieser Becher Wein, das ist mein Blut, soll Sinnbild für Erlösung von diesem Tod sein, hin zum Leben. Und Leben heißt ganz schlicht und einfach versöhnt sein mit Gott. Wer nicht versöhnt ist mit Gott, hat kein Leben. Denn nur in Verbundenheit mit Gott ist Leben vorhanden. Außerhalb ist kein Leben. Das nennt man, viele nennen es Leben, aber das ist Tod. In Gottes Augen heißt das Tod. Ja, das heißt auch im Evangelium, über die, die Jesus nicht folgen, bleibt das Gericht und der Tod. Die bleiben im Tod. Auch wenn sie das 10-mal Leben nennen, es ist Tod. Leben gibt es nur in der Verbundenheit mit Gott. Und das ist so wichtig. Das Herrenmahl, wollte Paulus hier sagen, das ist doch was ganz anderes als Essen und Trinken. Ihr müsst daran erinnert werden, ihr braucht die Verbundenheit durch den Heiligen Geist, damit ihr Leben habt. Das Abendmahl muss also ganz gesondert gesehen werden, abgesondert von Essen und Trinken, wie im Liebesmahl. Jesu Leib ist das Brot. Wenn der Herr das Brot, die Matze brach, deutete er ja darauf hin, dass sein Leib auch gebrochen werden muss. Das heißt, in den Tod gegeben werden muss, um unserer Sünde willen. Deswegen kann man da nicht essen und trinken einfach. Und es gibt ja auch viele, die fürchten sich vorm Abendmahl, weil sie das wie Essen und Trinken deuten und dadurch vielleicht sogar Verführungskräfte für ihren eigenen Leib sehen können. Aber das Abendmahl hat nichts mit Essen und Trinken zu tun und somit auch nicht mit Verführungskräften. Das ist einfach eine Gesinnungssache, ein Wert, ein symbolischer Wert, der in uns ganz neu groß sein soll, dass wir sagen, das Brot ist der Leib Christi für uns gebrochen, für uns gestorben, um unserer Sünde willen. Wir denken also dabei, dass Jesus den Tod erduldete, wenn wir das Brot zu uns nehmen. Und dass Jesus dieses Brot gebrochen hat, bedeutet, jeder kriegt jetzt ein Teil. Im Grunde genommen sterbt ihr genau mit diesem Teil des ganzen Brotes mit dem ganzen, mit dem großen Brot. Ihr seid gleichsam mit in den Tod, durch den Tod des einen genommen worden. Und wie der Leib Jesu von den Toten erweckt und auferstanden ist, stehen auch die Brotteile, er brach das Brot, die Brotteile mit dem gesamten Brot auf von den Toten. Das ist die ganz neue Gesinnung, die Fuß fassen soll in der Gemeinde Jesu und hier die Herrlichkeit Gottes erfahren soll und darin leben soll. Die Korinther hatten ja, wie wir sagten, die Voraussetzung bekommen durch den Heiligen Geist, darin leben zu können. Und sie sollen das jetzt auch erfassen und nicht wieder zurückfallen in ein religiöses, christliches, menschliches Leben, das doch nichts vernimmt von der Führung durch den Geist Gottes. Im Brotbrechen und Verzehren liegt also eine Botschaft von der Totenauferstehung. Wenn ich zum Tisch des Herrn gehe und das Brot nehme, dann denke ich, auferstanden von den Toten. Ich bin auch auferstanden von den Toten. Das ist die Siegesbotschaft, die sich mir mitteilt in diesem heiligen Mahl. Und diese Siegesbotschaft auch mitgeteilt werden soll dadurch den anderen. Verstehen wir? Das ist ja was ganz anderes, als eben hier die Korinther leider an einer Stelle getan haben, indem sie da ein bisschen miteinander aßen und dachten, das wäre das Abendmahl des Herrn. Jesu Blut, Wein, symbolisiert das Leben. Blut symbolisiert das Leben. Und Wein ist jetzt anstelle des Blutes getreten. Aber es handelt sich dabei um das Blut Jesu. Es handelt sich nicht um Wein. Es ist nur ein Symbol, sondern es handelt sich in Wahrheit um die Gesinnung, ich habe neues Leben. Denn es steht geschrieben in 3. Mose 17, Vers 11, das Leben ist im Blut. Im Blut, ja. Der Trunk aus dem Becher, da sollten ja alle trinken. Das heißt, das ist ein Trunk aus dem Leben Jesu. Das neue Leben. Wer davon trinkt, der bezeugt, ich habe das neue Leben in mich aufgenommen. Ich habe das neue Leben empfangen. Ich lebe jetzt ein anderes Leben als zuvor. Trinket alle daraus, sagte Herr Jesus. Also, bitteschön, kein anderes Leben mehr. Trinkt alle daraus. Nur noch das eine Leben, das neue Leben. Das soll Gemeinde Jesu praktizieren. Es gibt kein anderes Leben in der Gemeinde Jesu und Wahrheit soll gesagt werden, außer das Leben Jesu. Alles dreht sich um ihn. Alles kommt von ihm. Alles geht wieder zu ihm. So wie auch der natürliche Mensch, das ist mir auch wieder und geht mir immer wieder neu so bewusst auf, aus einem Leben gekommen ist. Wisst ihr das? Steht in Apostelgeschichte 17, 26. Alle, wie wir hier sitzen, alle Menschen, haben das Blut des Adam. Wir stammen alle von Adam ab. Wir haben alle Blut von Adam. So steht's geschrieben. Das eine Blut ist zu allen Menschen durchgedrungen. Alle. Und so haben sie alle das Leben von Adam. Und so soll auch das neue Blut in Jesus durchdringen zu allen, die zu seinem Leib gehören. Keiner soll ein anderes Leben führen. Alle natürlichen Menschen führen das Leben Adams, weil sie sein Blut haben. Und die Kinder Gottes sollen alle das Leben Christi führen, weil sie seines Blutes, seines Lebens teilhaftig geworden sind. Das sollte neu im Bewusstsein der Korinther Raum finden. wozu sie, zu welchem Leben sie überhaupt berufen sind und dass sie daran festhalten und sich das nicht stehlen lassen durch Einflüsterung des Satans. Das Abendmahl ist also ein Erinnerungs- und Verkündigungsmahl. Nicht nur ein Erinnerungsmahl, sondern eine Botschaft. Eine Botschaft, ich habe neues Leben durch Christus. Eine Botschaft, ich bin mit dem Stück Brot, so will ich es mal sagen, mit Christus, mit dem großen Brot gestorben und als ein Stück des Ganzen auch auferstanden. In mir pulsiert das neue Leben aus Christus, das neue Blut durch den Heiligen Geist. Ich darf das alte Leben von Adam jetzt unter die Führung Gottes stellen. Das alte Leben von Adam muss nicht mehr dominieren. Es muss nicht mehr hervorbrechen und tun, als ob es das eigentliche sei, sondern es muss schweigen. Das neue Leben aus Christus ist das eigentlich. Deswegen verstehen wir, es ist ein Erinnerungsmahl, so wie das Passamahl gehalten worden ist, wovon Gott Israel erlöst hat aus Ägypten, und zum anderen ein Erinnerungs-, ein Verkündigungsmahl darüber, was jetzt entstanden ist. Das Abendmahl denkt nicht nur an die Vergangenheit, da war mal was, sondern es verkündigt, da ist jetzt was. Da ist jetzt was, verstehen wir? Und wenn die Gemeinde zu Korinth sich hat neu in diese Gesinnung führen lassen, dann bleibt alles andere, was zuvor betrachtet worden ist, was gegeneinander war, auf der Strecke. Weil ja keiner mehr von seinem Leben redet, sondern von dem, was er aus Jesus hat. Und das Leben aus Jesus geht ja nie gegeneinander. Das ist immer miteinander, ist ein und dasselbe Leben. Also eine Verkündigungsbotschaft im Mahl des Herrn. Es soll nämlich die Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde deutlich machen und die Auferstehung von den Toten und das ewige Leben mit Gott. Das soll es uns selbst einmal wieder verkündigen, dass wir sagen, danke Herr, das ist ja so. Ich bin von den Toten auferstanden. Ich lebe mit dir ewig. Ich bin befreit von der Knechtschaft der Sünde. Danke. Und das will ich auch anderen verkündigen durch das Zeugnis des Lebens. Dass ich nicht mehr der Alte sein muss. Nicht? Manchmal begegnen einem ja die Leute, oh, du bist ja ganz der Alte geblieben. Oh ja, sie meint's ja gut. Aber im Geistlichen sollte man nicht der Alte geblieben sein. Ne? Da sollte man ein neuer geworden sein. Nicht der Alte, der immer nur, der sich aufregen kann. Das ist der Alte, der regt sich auf. Ja. Aber der, der trösten, der segnen kann, das ist der Neue. Was wir erlebt haben durch den Glauben an Jesus Christus, sollen wir auch weitertragen und weiter sagen. Am Ende des Lukas-Evangeliums sagt der Herr Jesus ja, Kapitel 24, ab Vers 47 und 48, er sagte, ich musste doch predigen lassen in meinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern und anheben zu Jerusalem. Ihr seid darüber Zeugen, dass das geschieht. Dieses Verkündigen, angefangen von Jerusalem, sollt ihr weitertragen. Ihr seid Zeugen von dem neuen Leben, von dem ewigen Leben, von der Auferstehung der Toten seid ihr Zeugen. Das ist ja ein starkes Wort. Früher, als ich auch die Bibel gelesen habe, am Anfang, so als das Glaubensleben so langsam aufblühte, da konnte ich noch kein Zeuge sein von dem neuen Leben. Ein Jahr lang las ich die Bibel, betete sogar. Aber ein Zeuge konnte ich nicht sein. Ich konnte nur sagen, dass da drin was steht von dem Leben. Aber habe ich das? Das konnte ich nicht sagen. Erst ein Jahr später. Dann, wo die Übergabe des Lebens an Jesus Christus im Vertrauen stattfand, da plötzlich wusste ich, wovon ich rede. Und dann konnte ich ein Zeuge sein. Zeuge von Sündenvergebung, Zeuge von Leben in Ewigkeit, Zeugen von Verbindlichkeit mit Gott. Das war was ganz Neues. Und dann verstand ich ja zum ersten Mal, was das bedeutet. Man liest ja vieles, man kennt auch vieles, man hat vieles auswendig gelernt. Man kann das sagen, ja, es gibt vieles Anerzogene, auch christlich Anerzogene. Man kann sogar als Prediger anerzogen predigen, ohne zu wissen, was man sagt. Ja. Da wusste ich zum ersten Mal den Inhalt von dem Wort, ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Vorher kannte ich das Wort, ich konnte es sogar auswendig zitieren. Aber was ist der Inhalt? Ja, man macht sich so seine Gedanken. Aber wissen hat man es nicht. Aber dann wusste ich, was das ist. Und das ist das, was wir weitergeben dürfen. Und das sagt der Herr Jesus, ihr seid alles Zeugen von dem. Und als solche Zeugen, auch im Mahl des Herrn, predigt ihr, dass die Freiheit von der Sünde da ist, die Auferstehung von den Toten, das ewige Leben. So noch der letzte Punkt. Paulus sagt, wenn ihr diese Gesinnung nicht habt, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht schuldig werdet an diesem Gottesdienst. Wenn nämlich dieser Gottesdienst nicht heilig ist mir bei euch und eure Gesinnung nicht Jesus allein ist, dann werdet ihr schuldig am Leib und Blut des Herrn. Das heißt also, ihr lebt dann nicht in der Gemeinschaft. Der Gottesdienst ist heilig und nach Gottes geistlichen Ordnungen zu führen und seinen Aufträgen zu gestalten und durchzuleiten. Darum sollen wir Acht haben, nicht schuldig zu werden an dem Werk des Herrn durch unwürdige innere Gesinnung. Wie man am nächsten im Liebesmahl schuldig werden kann, durch Missachtung oder Selbstzufriedenheit, Undemut, Unbarmherzigkeit, ist auch ein Schuldigwerden an dem neuen geistlichen Leib Jesu möglich. Wenn wir von Brot und Wein nicht in der Erlösungsgesinnung essen und trinken oder mit vorhandener Sünde und nicht bekannter Sünde und Schuld teilnehmen an diesem Mahl, machen wir uns heuchlerisch schuldig an dem geistlichen Leib. Wir drücken äußerlich etwas aus, was wir innerlich nicht sind, was wir innerlich nicht haben, was wir innerlich nicht glauben, was wir innerlich nicht suchen. Verstehen? Das war bei den Korinthern so der Fall. Ja, und ich denke, es kann auch bei uns in unserer Zeit, vielleicht bei uns persönlich, leicht passieren, wenn man es nicht im Auge behält und sagt, ich will aber, was ich äußerlich tue, auch innerlich wirklich bejahen. Wie sich beim Liebesmahl durch Undemut und gegenseitiger Missachtung Gläubige ausgrenzten, geschieht das dann auch am geistlichen Leib. Grenzt sich der Bruder oder die Schwester durch Schuld und Unversöhnlichkeit von der neuen Gemeinschaft in Christus selbst aus. Das heißt, wird schuldig. Schuldig heißt, die innige Gemeinschaft mit dem geistlichen Leib ist nicht mehr da, gewährleistet, sondern man steht im Abseits. Was ist das Resultat? Paulus hat hier scharfe Worte gesagt. Das Resultat ist, dass die lebensspendende Kraft des neuen Lebens aus Christus nicht mehr diese Gläubige wie zuvor durchströmen kann. Es brechen neue Schwachheiten, hier heißt es auch Krankheiten am Leib und Geist aus, bis hin zum geistlichen Schlaf oder der Hinwegnahme dieser Gläubigen aus der Welt. Entschlafen, steht hier, heißt, und viele Übersetzer nutzen dieses Wort, wie Elberfeld, Albrecht, Menge und Schlachter, entschlafen, die werden einfach abberufen. Warum? Weil sie dann nicht mehr tauglich sind für das Werk des Herrn in dieser Welt. Wir haben dafür Beispiele in der Schrift, ich will nur zwei nennen, die man ja auch zu Hause nachlesen kann. Ein alttestamentliches Beispiel, als es zum ersten Mal um die Landeinnahme des verheißenen Landes ging in Josua 7, wo Jericho eingenommen werden sollte, wo Gott gesagt hat, ich bin heilig. Und was ihr hier tut, das soll unter meiner Heiligkeit geschehen. Und was ihr dort vorfindet in Jericho, das gehört mir. da taste bitte keiner was an. Das gehört mir. Und dann lesen wir, dass plötzlich ein Bann über Israel war. Und es ging nicht mehr voran geistlich. Und dann kam dieser Achan zum Vorschein und er sagte, und wir könnten das dann so übertragen, ich habe mich versündigt. Ich habe mich versündigt an dem Herrn gegen den Leib Christi, so könnten wir neutestamentlich sagen. Ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels. Und das habe ich getan, ich habe tatsächlich was geklaut. Und habe es verscharrt in meiner Hütte. Und was tat Gott mit diesem Achan? Hat er gesagt, naja gut, beim nächsten Mal bitte besser. Es war so gravierend, dass wohl das Bekenntnis da war, aber die Aussage stand über diesem Leben des Achan, du kannst nicht mehr mitarbeiten hier im Volke Israel. Für die Landeinnahme bist du nicht mehr tauglich. Und man musste ihn nehmen, ins Tal Achor führen und ihn steinigen. Mit seinem Hab und Gut. Nichts, was er hatte, konnte mehr gebraucht werden, zur Arbeit, das Land einzunehmen, was Gott verheißen hat. Eine große Tragik. Im Neuen Testament haben wir dann auch Ähnliches. Da geht es um die Gemeinde und den Bau der Gemeinde. Es war Armut da, Apostelgeschichte 5, Vers 5 und 10. Und viele verkauften ihr Gut und gaben das in die gemeinsame Kasse. Ananias und Sapphira verkauften auch was. Sie wollten ja auch dabei sein. Ja, natürlich arbeiten wir mit am Werk des Herrn. Aber sie haben gelogen. Sie haben etwas davon abgezweigt und haben so getan. Sie hätten ja was abzweigen können, wurde ihnen ja gesagt, wäre keine Sünde gewesen. Aber sie haben so getan, als ob sie voll dabei sind, und haben den ganzen Erlös des Ackers jetzt zu Füßen der Apostel gelegt. Und das war Heuchelei. Da wurden sie schuldig am Leib Christi. Und was war die Folge? Ihr könnt nicht mehr mitarbeiten im Reiche Gottes. Tod. Erst der Mann, dann die Frau, beide tot. Ja, das ist das, was Paulus sagt. Und viele sind schon bei euch, Korinther, entschlafen. Aufgrund dessen, weil ihr nicht in der Heiligkeit lebt. Etliche sind beiseite gestellt, schwach geworden, krank geworden und andere sind ganz entschlafen. Da ist nichts mehr möglich, in dieser Zeit mitzuarbeiten. Und das sollte die Korinther neu aufrütteln. Aber ein Trostwort steht auch dabei. Paulus sagt, wenn ihr euch selber richtet, das heißt also vors Angesicht Gottes stellt, euer Leben überprüft und wirklich mal euch neu abfragt, ob die Heiligkeit zu dem Wort Gottes und der Gemeinde vorhanden ist, dann wird Gott euch nicht beurteilen und richten, dann werdet ihr schon selber Korrektur annehmen. Aber wenn Gott in Jesus Christus eingreifen muss, dann will er dieses Gericht vollführen, auch über die Gläubigen, damit sie nicht samt der Welt verdammt werden, dass sie doch noch durchdringen zur Seligkeit. Also das Zurechtbringen, in Schwachheiten führen, in Krankheiten führen, in Nöte führen, durch die Hand Gottes, dient nicht zur Zerscheiterung, sondern zur Erneuerung. Als Glieder am Leib Jesu sollen wir wissen, dass kein leichtfertiges und eigensinniges Wandeln mehr im neuen Leben geduldet wird. Mir ist es so ein bisschen schwer geworden, dieses Wort zu schreiben, geduldet. Aber ich dachte, nein, das muss ich schreiben, geduldet. Ich kann nicht sagen, nicht mehr so erlaubt, so schwach. Nein, es wird einfach nicht mehr geduldet. Gott duldet es nicht. Die Schrift sagt es. Er geht kein Kompromiss ein. Er duldet dies nicht. Was seinen Anordnungen zuwidersteht, muss scheitern. Muss scheitern. Er geht nicht einen Kompromiss mit unserer Meinung ein. Das neue Leben in Jesu Blut darf und kann nicht erneut belastet werden. Ein unheiliger Gottesdienst eines Gläubigen ruft immer ärgere Lebensweisen und Lebensausdrücke hervor, wie es auch Petrus in seinem zweiten Brief schreibt, und sagt, wenn jemand jetzt diesen Gottesdienst verlässt und wieder zurückfällt, dann ist das Letzte ärger als das Erste, bevor er gläubig wurde. Dann wird er verglichen mit einem Hund, der sein Gespienes wieder frisst, und mit einer Sau, die sich nach der Schwemme wieder im Kot wälzt und sagt, das kann nicht gesegnet sein. Das Letzte, die Prüfung der Heiligkeit unseres Gottesdienstes und der Wahrheit soll an Jesus Christus allein und seinem Wort geschehen. Im dritten Kapitel sagte Paulus, der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Petrus schreibt im 1. Petrus 1, nachdem der euch berufen hat und heilig ist, so nachdem sollt ihr auch heilig sein in allen eurem Wandel. Und in Johannes 17, Vers 17 sagt der Herr, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das neue Leben fordert also eine neue Gesinnung im Heiligen Geist und darin auch neue Taten heraus.